Podcast, der Podcast für Castrop Rauxel.
Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon hier im Podcast-Studio ist Tobias Weckenbrock. Ich bin Reporter bei den Ruhrnachrichten in Castrop Rauxel und nehme euch mit jetzt so auf eine etwa 45- oder 50-minütige Reise durch die Nachrichtenwelt in Castrop Rauxel. Ich habe heute zwei Studiogäste. Wir unterhalten uns über verschiedene Themen und ich habe euch, da weise ich schon mal auf das Ende dieser 202. Episode hin, auch O-Töne mitgebracht aus einem Gespräch mit zwei Menschen, die Opfer von Wohnungseinbrüchen wurden. Ganz am Ende wird es also nochmal richtig emotional. Vorher aber, wie ihr das kennt, möchte ich euch die Kurznachrichten der Woche präsentieren. Fahndung. Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden jetzt nach der 17-jährigen Angela R. aus Castrop Rauxel. Diese Nachricht erreichte uns kurz vor Veröffentlichung bzw. vor Fertigstellung dieser Podcast-Episode. Es geht um das tödliche Drama an der Wartburgstraße vom 14. Januar, als ein 17-Jähriger an den Folgen einer Stichverletzung im Hals elendig verblutete. Die Staatsanwaltschaft und die Kripo haben jetzt beim Richter, beim zuständigen Gericht erwirkt, dass es eine Öffentlichkeitsfahndung gegen die 17-Jährige gibt, die zunächst angegeben hatte, hier in Notwehr wegen eines möglichen Sexualdeliktes, das an ihr verübt worden sei, gehandelt habe. Dieser Sachverhalt stellt sich inzwischen für die Ermittler der Mordkommission anders dar. Dazu wurden umfangreich die Smartphone-Chatverläufe ermittelt und man stellte fest, dass sie wohl in Heimtücke und mit einem Messer gehandelt habe. Seit dem 23.01. ist ein Haftbefehl erlassen. Die 17-Jährige ist allerdings nicht aufzufinden und darum gibt es jetzt seit dem 5. Februar eine Öffentlichkeitsfahndung mit zwei Fotos, die die Ermittler jetzt auf der Website der Polizei bereitgestellt haben. Gesucht wird Angela R. Sie steht unter dringendem Tatverdacht, sich hier eines Mordes schuldig gemacht zu haben. Für weitere Hintergründe und zur Einsicht der Fahndungsfotos möchte ich euch gerne auf das Nachrichtenportal ruhrnachrichten.de und dann /Castrop verweisen. Da findet ihr alle weitergehenden Informationen. Camper. In Castrop Rauxel ist ein neuer Wohnmobilstellplatz entstanden und zwar eine Abstellfläche für Wohnmobile und Wohnwagen, wie sie so jeder Wohnmobil- oder Wohnwagenbesitzer benötigt, der nicht auf seinem eigenen Grundstück Platz hat für so ein großes Gefährt. Und zwar an der Stahlbaustraße in Merklinde. Da sollen ab dem 1. März insgesamt 68 Abstellplätze zur Verfügung stehen. Die Baugenehmigung dafür liegt vor. Betrieben wird der Platz von Katharina und Philipp Klostermann, die vom Stahlbauunternehmen an selber Stelle. Hintergrund ist ein Mangel an Stellflächen nach der Schließung großer Anlagen in der Stadt. Rund 30 Interessenten haben sich bereits gemeldet, weitere Plätze sind aber noch frei. Die monatlichen Kosten für die Miete für einen solchen Stellplatz sollen bei etwa 80 Euro liegen. Spielplatz. Der beliebte Spielplatz im Grutholz in Deininghausen soll erweitert werden. Konkrete Pläne dafür gibt es allerdings jetzt noch nicht. Den Plan, dass man erweitern will, schon und darum werden dort jetzt 6 nicht mehr so ganz vitale Bäume gefällt. Darauf weist der EOV Stadtbetrieb hin, der das jetzt noch im Februar durchführen wird, weil ab März die Schutzzeit beginnt für größere Baumfällungen, ist dann keine Genehmigung mehr zu bekommen, damit man keine Nistplätze von Vögeln und Kleintieren zerstört. Dafür wird der Spielplatz dann zeitweise gesperrt. Wie die Erweiterung im Grutholz dann später aussehen soll, entscheidet aber erst die Spielplatzkommission. Das ist ein Gremium von Politik, von Jugendlichen, von Kindern, von Jugendvertretern, die sich gemeinsam auf den Weg machen, um ein Konzept zu finden. Die Planung, die Finanzierung und die Umsetzung sollen aber noch in diesem Jahr erfolgen. Arbeitswelt. Teilzeit gewinnt in unserer Gesellschaft in Deutschland, aber auch in Castrop-Rauxel weiter an Bedeutung. 35,9% aller sozialversicherungspflichtigen Jobs sind inzwischen Teilzeitstellen und das sind in Castrop-Rauxel deutlich mehr als im NRW-Durchschnitt. Das geht aus Zahlen des Landesamtes für Statistik NRW hervor, die mein Kollege Jonas Weiland jetzt aufbereitet hat. Insgesamt arbeiteten demnach 2025 6.300 Castrop-Rauxler in Teilzeit. Auffällig ist der starke Anstieg bei den Männern, deren Teilzeitbeschäftigung seit 2015 um über 60% gewachsen ist. Teilzeit bleibt zwar überwiegend weiblich geprägt, verändert aber spürbar die Struktur auch des Arbeitsmarktes in unserer Stadt. Vermächtnis. Castrop-Rauxel trauert um Annette Seiler. Die bekannte Künstlerin der Stadt ist am 22. Januar in diesem Jahr im Alter von 95 Jahren gestorben. Ihr Werk prägt das Stadtbild bis heute. Allen voran das Bennertor, eine Skulptur in der Altstadt direkt am Biesenkamp in der Nähe der Lutherkirche. Annette Seiler arbeitete mit Keramik, mit Stahl und Stein, ließ sich von Reisen, von der Natur und von gesellschaftlichen Themen inspirieren und blieb bis ins hohe Alter künstlerisch aktiv. Ihr Vermächtnis bleibt sichtbar, mitten in der Stadt. Bei mir im neuen Studio des Podcasts ist jetzt der Tewe. Tewe Schäfer, ich grüße dich, moin.
Hallo Tobi.
Sag mal, was meinst du, wer ist unser prominentester Hörer?
Micky Beisenherz.
Dachten wir bis jetzt, ne?
Ja.
Bis wir feststellten, dass uns auch große Politiker tatsächlich hören. Du hast
beziehungsweise klein, der ist ja nicht so groß.
Ach so. Ja, du hast irgendwie rausgefunden, dass Kevin Kühnert die letzte Folge mit Onur Kocakaya mitgehört hat, ne?
Ja, Onur hat uns ja markiert auf seinem Instagram-Beitrag zu dem Podcast. Er hat darauf hingewiesen, dass man sich das reinziehen kann und er hat ja ein sehr großes Netzwerk offenbar und dann schrieb ein Nutzer namens Künikev drunter, dass das ein ganz, ganz großartiges Gespräch gewesen sei. Ja, und das ist kein geringerer als Kevin Kühnert. Grüße.
Ich fand das übrigens auch ein tolles Gespräch. Ich weiß nicht, wie ging es dir so dabei? Wir sprechen ja selten über vorherige Podcast-Aufnahmen, aber du hattest vorher irgendwie gar nicht so ein gutes Gefühl.
Nee, ich habe, glaube ich, ein schlechtes Gefühl für meine eigenen Gespräche. Also ich denke immer so, hä, ist mir auch schon passiert, dass ich die gleichen Fragen einfach zweimal gestellt habe, weil ich irgendwie so im Modus war, dass ich gar nicht richtig zuhören konnte. Das ist immer so ein bisschen so beim Gespräch führen ein Ding, dass man immer schon die nächste Frage parat haben muss. Aber eigentlich soll man ja auch zuhören, um dann solche Türchen, die im Gespräch aufgehen, auch wahrzunehmen und da durchgehen zu können. So hat mir das mal jemand beigebracht, dass wenn du jetzt was sagst, was ich interessant finde, du das aber nicht genau ausführst, dass ich dann da reingehen soll und nachfragen. Und das alles gleichzeitig zu jonglieren, führt irgendwie bei mir dazu, dass ich gar nicht so ein gutes Gefühl hatte, wie das Gespräch jetzt eigentlich war. Ich fand es dann eigentlich gar nicht so geil, aber dann habe ich es nochmal angehört und dann fand ich es doch ganz gut.
Also wir hören uns auch selbst. Ich höre jede Folge, in der ich nicht am Mikro stehe, auch super gerne. Und ich fand das Bild mit den Türen gerade irgendwie sehr passend, weil letztlich ist das ja ein Gespräch gewesen. Ihr habt an einer Tür so angefangen, aber seid dann in so ein gefühlt so ein riesiges Schloss gegangen oder dadurch gemeinsam. Also ihr seid abgezweigt, dann ging es mal links rum, dann ging es um Onurs Leben, Onurs Karriere und Berufsweg, aber dann ging es irgendwie ja eigentlich auch um Kita-Erziehung und gerade das, ehrlich gesagt, fand ich total interessant, also weil man irgendwie dieser Person durch dieses Gespräch näher gekommen ist.
Ja, die Tür, die er selber aufgemacht hat, war, dass er immer wieder gesagt hat, ja, ich habe ja auch nicht alles durchgezogen, was ich so gemacht habe und ich habe ja mein Studium abgebrochen und so und als er das dann zum zweiten, dritten Mal gesagt hat, da habe ich es dann auch irgendwann so realisiert, dass das eigentlich meine Tür ist, wo ich jetzt auch nochmal nachhaken muss.
Also, Kompliment, ich fand's gut und irgendwie haben wir total viel positives Feedback erhalten, auch aus der Berufskolleg-Ecke, da haben ganz viele das offenbar gehört und wir freuen uns, dass ihr, liebe Leute, uns vielleicht bei der Folge mit Onur Kocakaya zum ersten Mal gehört habt, auch Grüße an Kevin Kühnert, wir würden uns total freuen, wenn ihr unsere Hörer bleibt.
Ja, auf jeden Fall.
Und dafür sprechen wir heute über zwei Themen miteinander, Teve.
Unser Kerngeschäft, Nachrichten aus unserer schönen genau. Stadt.
Und dann die offenen Türen zu durchschreiten. Mal gucken, wo es uns heute hintreibt. Weißt du noch, worüber ich mit dir sprechen wollte?
Ja, über die Kita-Situation und zwar genauer gesagt Kita am Stadtmittelpunkt und Kita Merklinde.
Schon wieder Kita, würden einige sagen, aber das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir glauben, dass viele unter unseren Hörern in irgendeiner Weise mit Kitas zu tun haben oder hatten, nicht weil sie dort als Erzieher vielleicht arbeiten oder so, sondern weil sie vielleicht Eltern, Großeltern von Menschen sind, die ihre Kinder in die Kita schicken oder selbst Kinder haben. Und weil du ja im vergangenen Jahr eigentlich auch aufgerufen hattest, uns beschäftigt das Thema Kitas, Erzieher, Fachkräftemangel, pädagogische Arbeit, Kita-Platzmangel, Betreuungszeiten, all das.
Es ploppt einfach immer wieder auf, ne? Ja. Also in diesem Fall hat uns jetzt jemand angeschrieben, dass sein Kind umziehen soll von einer Kita in die andere und dass dem das überhaupt nicht passt. Und dann ist das natürlich ein Thema, wo ich sofort eine Glocke höre. Das ist ein Ding, wo du nachhaken musst.
Okay, welche Kita ist es denn, die dich da jetzt beschäftigt hat?
Das sind zwei Kitas von der Caritas in Castrop-Rauxel. Die eine ist am Stadtmittelpunkt und die andere in Merklinde. Also Stadtmittelpunkt ist da beim Europaplatz, wo das Rathaus ist, Europahalle und sowas. Und da gibt es eine Gruppe, naja, ich muss vorher einsetzen, genau. Die soll umziehen, diese Kita. Diese Modulkita, die besteht aus so Kita, nennt man das Container? Oder ist
ja,
das
man, also Module, grundsätzlich ne? Raten die Leute, die sie aufstellen, immer davon ab, Container zu schreiben, weil das hat irgendwie mit Müll oder Baustelle das oder
sieht
Fracht
schon ein bisschen
zu tun.
So aus.
Ja, ja, genau, sieht auch so aus, aber das sind extra für pädagogische Arbeit hergestellte Module, die kann man relativ flexibel aneinander bauen.
Und die sind dann entsprechend auch ausgestattet und eingerichtet, dass man das da vernünftig machen kann, sonst und, wird Caritas natürlich das auch nicht
anbieten. Und man kann sie irgendwann mal umsetzen. Also die Stadt hat sie ja auch nicht gemietet, das machen einige Städte dann zum Beispiel auch für Asylunterbringung und solche Sachen, wo man irgendwie schnell mal was braucht und dann bleibt es oft doch eine Dauerlösung, also aus dem Provisorium wird oft eine Dauerlösung und vor Jahren gab es da auch eine Diskussion in der Politik, ob man die kauft, ob man die mietet. Die Stadt hat gesagt, wir kaufen die Dinger, dann haben wir sie nämlich für verschiedene Use Cases zur Verfügung und jetzt ist am Stadtmittelpunkt eben dieser Bedarf da und da ist eine Kita der Caritas.
Genau. Das soll aber keine Dauerlösung sein, das war von Anfang an klar. Das heißt, die Kinder, die jetzt gerade sich dort befinden und nicht in den nächsten Jahren in die Schule kommen, die wechseln dann nach Merklinde zum größten Teil auf jeden Fall. Und es geht jetzt um diesen Umzug, weil die Kita in Merklinde ist ja jetzt fertig.
Warst du auch im Januar, ne?
Ist fertig geworden. Da sind jetzt noch einige Stellen zu besetzen gewesen, zum Beispiel eine Kita-Leitung wird noch gesucht. Das macht jetzt erstmal kommissarisch die Frau Leiter-Tietze, die aber eigentlich andere Aufgaben noch wahrzunehmen hat da in der Verwaltung. Und zwei Erzieherstellen, ich glaube im Bereich U3, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber die Räume sind fertig und es gibt da offenbar schon genug Personal, was beim Stadtmittelpunkt wiederum nicht der Fall ist. Da gibt es Langzeiterkrankungen und Kündigungen in einer Gruppe, die jetzt unterbesetzt ist, beziehungsweise gar nicht besetzt. So ging das jetzt aus einer Stellungnahme der Caritas hervor. Und das führt dazu, dass jetzt 20 Kinder, also eine Gruppe, aus der Stadtmittelpunkt-Kita nach Merklinde umziehen. Und da setzte die Kritik der Eltern an. Das hat uns jemand anonym geschrieben. Das heißt, man weiß jetzt nicht, wer das genau war. Aber die sprach dann immer im Namen von mehreren Eltern, die da betroffen seien, kann man jetzt natürlich aus unserer Sicht nicht bewerten, und sagten, ja, unsere Jobs sind damit gar nicht vereinbar. Also wir müssen da jeden Morgen hin, mittags die wieder abholen und diese Strecke zwischen Merklinde und Stadtmittelpunkt sind so 5 Kilometer. Das ist natürlich, wenn du vom Norden runterfahren musst und dann wieder hoch, schon ein Umweg, sag ich mal. Also man sitzt dann länger im Auto und wenn du morgens im Berufsverkehr bist, dann kann es ja nochmal länger dauern. Ja. Also insofern kann man das schon nachvollziehen, dass das ein Ärgernis ist. Inwieweit da jetzt wirklich Jobs auf dem Spiel standen, kann ich nicht bewerten.
Ich möchte ganz kurz einen praktischen Einschub machen, weil du über diese Anonymität ja sprachst. Also es ist möglich, uns anonym als Redaktion zu kontaktieren. Hat den Vorteil, anonyme Zuschriften sind oft sehr offen, also sind auch sehr deutlich in der Regel. Für uns hat es einen großen Nachteil, dass wir nicht Rückfragen stellen können. Also, weil dafür gibt's ja auch einen anonymen Briefkasten, der ist herzlich gerne für euch da. Liebe Leser, wir sind aber auch erfreut, wenn ihr an die ganz normalen E-Mail-Adressen oder anderweitig per Telefon oder anders uns kontaktiert. Dann haben wir immer den Vorteil, wir können Rückfragen stellen. Ja, was steckt genau dahinter? Willst du es nochmal ein bisschen näher erzählen? Das heißt aber nicht, dass wir dann Namen und so preisgeben. Also, dass wir können auch Anonymität gewährleisten, wenn wir wissen, mit wem wir gesprochen haben. Das wollte ich nur noch mal einmal erklären. Also, auch wenn ihr an podcast@rohnachrichten.de schreibt, tut ihr das in der Regel nicht anonym. Aber ihr könnt natürlich immer dazu schreiben, ich würde aber gerne anonym bleiben, und dann besprechen wir das, und dann ist das in der Regel auch möglich.
Ganz genau. Und ein weiterer Kritikpunkt in diesem anonymen Schreiben war, dass das Ganze eben relativ kurzfristig bekannt gegeben wurde, dass dieser Wechsel jetzt bevorsteht. Und zwar im März soll das stattfinden.
Okay.
So. Ja. Und da war das Geschrei dann erstmal groß, kann man schon sagen, wenn man sagt, ja, mein Job steht da auf dem Spiel. Das klang schon ziemlich drastisch. Und dann haben wir uns mal an die Caritas gewandt, was denn da los ist, warum jetzt dieser Umzug, und da kam dann eben raus, Frau Krause, die da die, ja, Fäden in der Hand hält bei der Caritas im Bereich Kitas, hat uns dann geschildert, ja, es gibt diese Gruppe am Stadtmittelpunkt, die ist unterbesetzt, die sollen jetzt früher als gedacht umziehen, wobei dieser Umzug sowieso früher oder später hätte stattfinden sollen. So habe ich es jetzt verstanden.
Genau, aber jemand, der jetzt nur noch zum Beispiel bis Juli, bis zu den Sommerferien sein Kind in der Kita hat, ist jetzt erstmal hypothetisch, der ist natürlich dann davon betroffen, und was nach August ist, ist ihr oder ihm dann natürlich egal. Ne?
Ja. Ja. So, und dann haben wir jetzt bei der Caritas gefragt, so, sind euch diese Fälle nicht bekannt? Hab nicht miteinander vielleicht mal darüber gesprochen? Kann man da nicht andere Lösungen finden? Das wurde nämlich angeregt. Also für Kinder, die jetzt gerade kurz vor dem Schuleintritt stehen zum Teil, um die soll es da auch gehen. Ob man nicht noch ein paar Monate einfach am Stadtmittelpunkt bleiben könnte und dann halt direkt zur Schule wechseln und nicht aus der gewohnten Kita-Umgebung raus in eine andere Kita. Warum und dann ein paar Monate nicht? Später in die Schule. Naja, es gibt halt in dieser Gruppe offenbar nicht genug Leute am Stadtmittelpunkt, die Betreuung gewährleisten können. In Merglinde aber schon. So, und jetzt geht es um diese Fälle, wo die Eltern gesagt haben, das ist mit meinem Tagesablauf, mit meiner Arbeit nicht vereinbar. Das war der Caritas offenbar noch gar nicht so bekannt. Also offenbar wurde da nicht kommuniziert, vielleicht auch von Elternseite. Ich weiß es halt wieder nicht, weil ich nicht mit den Leuten sprechen konnte. Aber Frau Krause stellte es so dar, dass diese einzelnen Fälle, wo das eine Härte bedeutet, dieser Umzug, noch gar nicht so bekannt waren und dass man für diese Fälle aber natürlich sich andere Lösungen überlegen wolle. Also hat er so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, dieser Kritik. Okay. Kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass das so gelaufen ist.
Ist das jetzt nur uns gegenüber, um sich irgendwie zu retten, oder meinst du, dass dann da auch was läuft? Also ich meine, die Caritas hat ja verschiedene Einrichtungen, zum Beispiel an der Oskarstraße in Habinghorst eine integrative Kita, eine am Meisenweg in Ickern, noch relativ neu, ich glaube 4- oder 5-gruppig. Vielleicht sind da ja noch Potenziale, vielleicht kann man da eine Gruppe überbelegen, ich weiß nicht, oder sind wir da gar nicht ganz tief ins Detail eingestiegen?
Nein, wir sind dann nicht so tief reingegangen. Ich glaube aber, dass die Caritas das sehr, sehr vernünftig macht. Also wenn man sich da mal eine halbe Stunde mit Frau Leidak-Tietze zum Beispiel unterhält, was ich gemacht habe bei der neuen Kita in Merglinde, dann merkst du halt einfach, dass da ganz viel fachliches Wissen hintersteckt und aber auch viel Leidenschaft. Ne? Ich habe jetzt auch mit vielen Erziehern gesprochen, und die wollen natürlich wirklich das Beste für die Kinder, und denen ist nicht daran gelegen, jetzt irgendwem das Leben schwer zu machen, indem man sagt, so, du musst jetzt dann und dann umziehen, auch wenn es eigentlich nochmal eine andere Lösung gegeben hätte. Ich glaube wirklich, dass diese Fälle jetzt einfach gar nicht so im Detail bekannt waren bei der Caritas und dass da jetzt das vernünftig alles gelöst wird im Dialog mit den Eltern.
Also das hoffen wir natürlich. Ansonsten, unsere Türen stehen offen. Wenn es da Probleme gibt, meldet euch einfach nochmal bei uns, dann können wir da dranbleiben an dem Thema. Ansonsten, was passiert mit der Modul-Kita auf mittlere Sicht?
Genau, die soll ja anders genutzt werden, und zwar sollen diese Module zur Kita an der Palaststraße wechseln, die da, glaube ich, neu gebaut wird, ist das richtig?
Ja, genau, hinter dem Feuerwehrgerätehaus beim Netto, da ist ein Grundstück freigehalten für eine Kita, da ist ja ein neues Baugebiet entstanden auf dem ehemaligen Wetterschacht Erin. 7 oder 5, nee, 7 ist ja, Schacht 7 ist ja hier im Erienpark, Schacht Wetterschacht 5. Genau, da hat man ein Baugebiet erschlossen, da sind schon einige Neubauten entstanden, da ist aber auch noch viel Freifläche und ich glaube, da soll dann eben erstmal auch mit diesen Modulen dann eine Kita-Versorgung hergestellt werden, ne?
So, ab Sommer 27, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, soll das passieren. In der Zwischenzeit wird der Umzug vom Stadtmittelpunkt in die Merklinde-Kita von der Caritas jetzt noch vollzogen. Jetzt geht es im März eben los mit der einen Gruppe, dann soll noch eine zweite folgen und dann sukzessive, bis dann die Module übergeben werden an die Palaststraße, wird der ganze Umzug dann durchgezogen.
Du warst ja in Merklinde, vielleicht kannst du noch mal einmal auch in der Weise vielleicht Sorgen nehmen. Wie ist es da? Also ist auch noch nicht alles ganz fertig, glaube ich, aber wie war es so vom Gefühl her, da durch die Räume zu gehen für dich?
Also zum Außengelände kann ich relativ wenig sagen, weil da Schnee lag. Also man hat ja gar nichts gesehen und da muss jetzt auch noch viel gemacht werden. Die Erzieherinnen, mit denen ich gesprochen habe, sagten aber, dass das bis zum Sommer so weit sein soll, dass man da auch raus kann. Dann gibt es verschiedene Spielbereiche draußen für Kinder in verschiedenen Altersgruppen, sodass man da für jeden was Passendes dabei haben möchte. Und drin waren die Räume sehr hell, sehr viel mit Holz gearbeitet. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie Ono das aus Schweden erzählt hat. Und auch die Bilder, finde ich, sahen relativ vergleichbar aus. Was ich cool fand, war, dass ich habe da mit zwei jungen Erzieherinnen gesprochen, die sagten, dass sie vorher schon bei der Caritas gearbeitet hatten und die hatten da ganz viel Mitbestimmungsrecht. Also die sind dahin gewechselt und durften dann sagen, so für den Gruppenraum möchten wir jetzt diese Bücher und dieses Spielzeug und konnten da ihren Input geben, sodass sie in jungen Jahren da jetzt schon mitreden konnten, wie ihr Arbeitsplatz, aber natürlich auch der Betreuungsplatz von den Kindern, die sie betreuen, dann aussieht. Das fand ich sehr, 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 sehr nice.
Hat ja auch was mit Identifikation zu tun. Man hat dann was, an dem man arbeitet als Erzieherin, das man selbst mit aufgebaut hat. Und ich finde, dieser Charme, was Neues zu erschließen, auch mit Kindern, die in eine ganz neue Kita kommen, kann ja auch irgendwie toll sein eigentlich, ne?
Und du merkst, dass dieses Gebäude wirklich für Kita-Nutzung gemacht ist, ne? Das gibt es auch manchmal, dass Kitas in Gebäude ziehen, die eigentlich ursprünglich was anderes waren. Da ist jetzt aber alles wirklich auf Kita ausgerichtet, sodass da, glaube ich, sehr, sehr gute Bedingungen herrschen, auch wenn ich jetzt nicht der Pädagogik-Experte an sich bin, aber das sah schon alles ganz, ganz gut aus, aus meiner Sicht. Ich bin da durchgelaufen und habe dann auch mit Eltern gesprochen, die sagten auch, dass sie da sehr zufrieden sind, zumal es ja um Familien geht, die bisher keinen Kita-Platz hatten. Die sind da bisher eingezogen, also es gibt da so Brückenprojekte von der Caritas, wo Kinder ohne Kita-Platz so betreut wurden auch, aber die sind jetzt da reingezogen, auch von Wartelisten und so, die sind einfach alle froh, dass sie da einen Platz bekommen haben und dann auch noch in einem Neubau, also da kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. Der eine Vater zum Beispiel, den ich getroffen habe, der sagte, so, ich habe jetzt irgendwie drei Kinder gehabt, die immer zu Hause waren und meine Frau konnte auch nicht arbeiten deswegen und jetzt haben wir endlich einen Platz. Das ist natürlich schon ein Fortschritt und so soll es auch sein.
Dewe, unser Kita-Experte. Erstmal vielen Dank an dieser Stelle. Wir machen jetzt einen kurzen Cut und gleich drehen wir hier den Spieß um und dann sprechen wir über ein zweites Thema. So, und jetzt, wie das so ist im Redaktionsalltag, mussten wir eine Pause machen, aber man hört das ja im Podcast ja,
genau,
gar nicht.
Kleiner Transparenzhinweis für euch, ist das jetzt hier unmittelbar nacheinander, aber wir haben hier Konferenz und Mittagspause zwischengeknallt, machen jetzt aber weiter, damit wir euch noch ein zweites Thema mitbringen. Und zwar hat Tobias Weckenbrock, mein Kollege, Zeit im Amtsgericht verbracht. Tobi, was hast du da gemacht?
Also im Amtsgericht an der Bahnhofstraße werden praktisch wöchentlich Gerichtsverhandlungen ausgehandelt, Urteile gesprochen oder Vergleiche geschlossen und bei den Dingen, die so im Strafrecht abgehen, das heißt also, da ist jemand angeklagt und steht einer möglichen Strafe gegenüber für Diebstahl, Betrug oder ähnliche Dinge, da können wir zuhören und da gibt es einen Richter, der schickt uns quasi ja dann einmal in der Woche, Ende der Woche, so einen Überblick über die öffentlichen Verhandlungen des nächsten Montags. Montags ist so sein Tag, wo er die öffentlichen Verhandlungen führt und tatsächlich war ich jetzt diesen Montag da und vor zwei Wochen montags, weil in der Woche dazwischen ist es, hatte er keine Termine gehabt und darum waren wir dann auch nicht da.
Das heißt jetzt öffentliche Verhandlungen, also wenn ich beim Amtsgericht angeklagt wäre, könnte dann jeder Hans und Franz da reingehen und sich den Prozess angucken?
Yes, so ist es.
Alter.
Macht nur keiner.
Ja, außer uns.
Ja, im Prinzip ist das so, da sind zwei Sitzreihen in dem Saal, in dem ich bin, ich glaube Saal 1 ist das, im ersten Obergeschoss. Also erstmal geht man durch so eine Sicherheitsschleuse rein, da ist ein Justizangestellter, da wird man so durchleuchtet, so ähnlich wie am Flughafen, die Tasche und die Metallgegenstände muss man ablegen und dann, wenn man sich da auskennt, so wie ich jetzt inzwischen, weil ich zweimal da war, geht man einfach hoch im Saal, da steht vorne noch so ein Monitor, ein Display, da stehen dann die jeweiligen Termine dran und um was es geht in einem Stichwort, das heißt also Betrugsfall XY, da steht dann noch ein Name, der Name des Angeklagten dahinter, sodass man sich ein bisschen orientieren kann und dann setze ich mich in eine der letzten Reihen, in eine der zwei Reihen, die für Besucher da sind, klappe mein Notebook auf und lasse kommen, was dann da passieren möge. Vorne sitzt ein Richter und eine Angestellte oder ein Angestellter des Amtsgerichts, die das mitprotokollieren, die auch die Zeugen aufrufen, die Angeklagten aufrufen, wenn die reinkommen sollen. Auf meiner rechten Seite sitzt eine Staatsanwältin oder ein Staatsanwalt und auf der linken Seite sitzen dann der Angeklagte, die Angeklagte und eventuell ein Rechtsanwalt, ein Verteidiger.
Und du hast da dann so einen Besucherbereich, wo du auf dem Stuhl einfach hocken kannst?
Ja, genau.
Oder wie?
Ja, so ist das. Und da kann theoretisch jeder hingehen, der Interesse hat, das Justizgeschehen zu verfolgen. Das ist ja, ich sag mal so ein Ding in Sachen staatliche Transparenz, also so funktioniert unser Rechtsstaat ja, dass im Prinzip erstmal alles öffentlich ist, was
genau
solche Sachen angeht.
Ich finde auch wichtig, das öffentlich zu machen. Dafür sind Medien, glaube ich, auch wichtig, dass man halt sieht, auch auf dieser Ebene, Betrug, Diebstahl und sowas, dass das eben auch geahndet wird und Sanktionen nach sich ziehen kann. Oft wird ja gemeckert, so, ja, die können machen, was sie wollen und irgendwie bestraft werden sie ja doch nicht vernünftig und so. Und das zeigt eben im Gegenteil, da gibt es dann nämlich doch eine Verhandlung, auch wenn es dann manchmal ein bisschen länger dauert, bis die dann soweit sind. Aber das hat dann eben doch seine Folgen.
Tobi, und genau, oft endet ja unsere Berichterstattung sonst an dem Punkt, wo die Polizei sagt, was da vor Ort passiert ist. Und dann ist das zu Ende. Wohnungseinbruch XY, Täter geschnappt. Und dann fragen wir uns ja so, oft wird der Täter dann vernommen und bei der Polizei entlassen. Aber damit endet natürlich dieses Delikt nicht. Und da muss ja noch was kommen. Und das ist dann oft tatsächlich Monate später vor Gericht. Und da geht es dann darum, wie wird es geahndet.
Man muss das halt immer auch auf dem Zettel haben als Reporter, dass man das nochmal verfolgt. Und dann kann man bei der Staatsanwaltschaft nochmal fragen, wie da der Stand ist.
Und manchmal tatsächlich entstehen dann Synapsen in unseren Köpfen und wir erinnern uns, ach ja, stimmt, da haben wir ja damals drüber berichtet. Da können wir also auch dann die Kausalverbindung wieder herstellen. Aber
wer so schlau ist wie ich, der hat auch eine Liste dafür.
Sehr gut. Ja, da bist du der Nerd bei uns. Du schreibst immer alles schön in die Listen und so. Ist aber auch hilfreich, finde ich gut. Das gelingt mir nicht, ehrlich gesagt.
Was hast du denn jetzt für Fälle da auf den Tisch gekriegt?
Ja, ganz unterschiedlich. Also jetzt tatsächlich an diesem Montag waren es insgesamt 7 Verhandlungen. Bei einigen erscheinen dann zum Teil auch die Angeklagten gar nicht. Manchmal weiß der Richter das oder fühlt, hat das auch schon im Blut.
Was passiert dann?
Weil er kennt manchmal auch schon die Angeklagten aus vorherigen Fällen. Also es gibt ja oft so Sachen, wo sich Dinge wiederholen. Also wo jemand, der straffällig geworden ist, möglicherweise unter Bewährung steht, dann nochmal sich was zu Schulden kommen lässt. Und manche dieser Leute kennt der Richter und sagt, naja, ich glaube, das tauschen die dann manchmal zwischen den Terminen, so zwischen Staatsanwaltschaft und Richter, weil die sitzen da im Prinzip die ganze Zeit da mit mir, tauschen sich manchmal so aus und dann sagt er so, ich glaube, sie können jetzt mal aufrufen, sagt er dann zu seiner Kollegin, aber ich glaube, der ist eh nicht erschienen.
No.
So, und oder sie. Und dann kommt es tatsächlich so, was dann passiert ist, dann wird kein Urteil gesprochen, weil dann gibt es ja auch keine öffentliche Verhandlung, die geführt werden kann. Also das heißt, der Richter hört nicht an, was der Angeklagte selbst dazu sagt, dann gibt es einen Strafbefehl. Das heißt, dem wird dann schriftlich zugeschickt, was die Staatsanwaltschaft fordert. Da gibt es dann auch kein richterliches Urteil drüber. Also die Staatsanwaltschaft kann dann einfach sagen, okay, für dieses Delikt machen wir jetzt einen Strafbefehl von, 8 Monate Gefängnisstrafe oder 50 Tagessätze, à 20 Euro Geldstrafe oder so, und das kriegt er dann oder die Person dann zugeschickt von der Justiz. Das heißt, das ist dann ein Schreiben, das auch vielleicht nochmal ein wichtigeres Schreiben ist, als wenn jetzt die Versicherung eine Rechnung schickt. Das sieht dann auch ein bisschen anders aus, so ein Brief von der Justiz, und dann muss man halt diesem Strafbefehl folgen.
7 Fälle hast du jetzt angesprochen.
Ja, genau.
Was muss ich machen, um vors Amtsgericht zu kommen? Also was sind das so für schwere an Delikten, um die es da geht?
Also ich hatte zum Beispiel mit einem 42-jährigen Busfahrer zu tun, der auch auf der Anklagebank saß, der sich aber nicht rechtsanwaltlich hat vertreten lassen. Liegt ja dann zum Teil auch im Ermessen der Angeklagten, ob sie sich juristischen Beistand holen oder nicht. Und der hatte phasenweise, der war mal arbeitslos und hat in einer Zeit doppelt kassiert. Also er hat Lohn kassiert, nachdem er ein neues Beschäftigungsverhältnis bei einem Busunternehmen angetreten hat, hat aber der Agentur für Arbeit nicht gemeldet, dass er jetzt ein Beschäftigungsverhältnis hat, und hat darum doppelt kassiert. So, und weil das natürlich alles über Lohnsteuerkarte lief und so, also richtig eine versicherungspflichtige Beschäftigung, fällt sowas natürlich auf.
Ja.
Und das ist dann aufgefallen, dann hat die Agentur für Arbeit bzw. das Jobcenter, das war jetzt nicht ganz klar, ist mir nicht ganz klar geworden, weil der Richter manchmal das eine und das andere sagte, aber die haben dann quasi Strafanzeige erstattet, weil das ja eine Erschleichung von Leistungen ist, die unrechtmäßig gezahlt werden.
In welcher Größenordnung?
Der Busfahrer hat, glaube ich, in einer Phase 2.800 Euro Stütze kassiert, während er schon wieder einen Beschäftigungsvertrag hatte, und in einer anderen Phase nochmal so roundabout 2.000. Also der war da auch in Anführungsstrichen Wiederholungstäter. Und dann wird natürlich so ein bisschen aufgerollt, warum, wie das passiert ist. Da stellt der Richter in der Regel dann Fragen an den Angeklagten, um das besser zu verstehen. Es gibt natürlich auch schon eine umfangreiche Ermittlungsakte. Es gibt also die Vorwürfe, und dann kann er sich dazu äußern oder auch nicht. Das hat er in dem Fall getan und hat so erklärt, er wäre jetzt nicht so digital, nicht so affin, und da gäbe es jetzt so eine neue App von der Agentur für Arbeit, die hätte er auch auf dem Smartphone, und er meinte, er hätte dass die Aufnahme eines Beschäftigungsverhältnisses über diese App gemeldet, aber hat dann vielleicht, war zu schludrig vielleicht, oder hat dann den Button am Ende nicht auf Absenden geklickt oder so, und hat, weil er auch nie so in sein Konto so reinschaut, dann auch nicht mitbekommen, dass er die Kohle noch bekommen hat. So, hat also so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ob es eine Ausrede war, aber versucht zu erklären, wie es dazu kommen konnte.
Da musst du als Richter irgendwie bewerten, wie glaubwürdig das ist.
Oder genau.
Kann ja auch sein, dass du sagst, ja, glaube ich kein Wort von, der hat einfach beschissen.
So, und da geht es ja dann nicht nur um Glauben oder nicht, sondern eigentlich geht es da ja auch um eine Nachweispflicht.
Ja.
Also erstmal ist man unschuldig,
genau,
und einem muss die Schuld nachgewiesen werden. So funktioniert ja unsere Justiz. Und die Staatsanwaltschaft hört da natürlich auch aufmerksam zu und gibt dann, bevor das Gericht sein Urteil spricht, eine Einschätzung ab, beziehungsweise, naja, Plädoyer heißt das immer in diesen Filmen und so. Also man fasst dann nochmal zusammen und kommt dann zu einem Ergebnis und fordert dann eine Strafe in Höhe von. Also das wird dann am Ende nach der Beweisaufnahme, nach dem Verhör aller Beteiligten, manchmal gibt es ja auch noch Zeugen, die geladen sind. In diesem Fall hat das Gericht auf das Vorladen eines Zeugen, das wäre dann jemand, ein Sachbearbeiter von der Agentur für Arbeit gewesen, verzichtet, weil jetzt der Angeklagte sich dann auch reuig gezeigt hat und so gesagt, ja, da war ich schludrig, da habe ich nicht aufgepasst. Und dann hat der Richter noch mal nachgehakt, wie könnte es denn sein, dass das jetzt, das ist ja auch nicht das erste Mal. So, und dann spricht man darüber. Dann geht es aber auch schnell darum, wie ist die Perspektive? Das finde ich besonders bemerkenswert, weil eigentlich funktioniert es im Gericht gar nicht so sehr, ich will den Menschen, der da vor mir sitzt, jetzt ordentlichst bestrafen, sondern ich will gemeinsam mit ihm, naja, gemeinsam mit ihm ist vielleicht eine Spur zu viel, aber gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft für unsere Gesellschaft gucken, was machen wir jetzt aus diesem Menschen? Also wie kriegen wir es hin, dass er möglichst straffrei weiterlebt? Und da versucht man dann mit den Leuten vernünftig eine Regelung zu finden, die aber natürlich sich im Urteil dann auch begründen lassen muss, dass es so eine Aussicht darauf hat, dass der Mensch straffrei durch sein weiteres Leben gehen kann. Und natürlich, dass so ein Schaden beglichen wird. Der hatte jetzt auch schon 12.000 Euro Schulden aus Unterhaltsverpflichtungen und anderen Dingen. Und da ist er aber, sei er auf einem guten Weg, hätte jetzt nur noch so 3.600. Das hätte er alles schon in den letzten Monaten gut zurückzahlen können, weil er hat jetzt auch einen festen Beschäftigungsvertrag mit auch Aussicht, dass das also nicht befristet und auch nicht, dass er wieder gekündigt wird. Klar, weiß man nie, aber all das sind so Anzeichen, die sich dann verdichten, dass der Richter sagt, okay, wir können noch mal ohne eine Strafe, Gefängnis sowieso nicht, aber auch eine richtig hoch angesetzte Geldstrafe möglicherweise auskommen.
Und das macht ja auch keinen Sinn, wenn der eh verschuldet ist und irgendwie gerade auf dem Weg ist, da rauszukommen.
Genau, oder, das ne? finde ich irgendwie so beeindruckend oder so speziell, weil das ist ja auch eine gute Argumentation. Auf der einen Seite hat der Geschädigte das Interesse, dass ihm der Schaden ersetzt wird. Das geht ja aber, wenn du im Knast bist, hast du erstmal kein Einkommen. Dann kannst du ja auch keine Schulden zurückzahlen. Mhm. Und eigentlich ist ja doch dann das Ziel, geregelte Beschäftigung ist schon mal super, familiärer Kontext und auch so Bekanntschaften, Freundschaften sind oft so Anzeichen, wenn man sich aus alten Kontexten löst, wo man vielleicht straffällig geworden ist und auf einem stabilen Weg ist, dass man dann doch Aussicht darauf hat, besser durchs Leben zu kommen und zu gehen.
Das heißt, was war jetzt die Entscheidung in dem konkreten Fall?
Der muss also sein Geld, erstmal das Geld an die Arbeitsagentur zurückzahlen und ich muss jetzt nochmal einmal selbst gucken, wie das am Ende ausgefallen ist. Also der Betrugstatbestand sei erfüllt, hat das Gericht ganz klar gesagt, hat dann aber mit Rücksicht darauf, dass man hier eine positive Prognose hat, gesagt, dass er ab September monatliche Raten von mindestens 400 Euro an die Behörde zurückzahlen muss, um eben diesen Schaden, den entstandenen Schaden zu ersetzen. Und wenn er sich an alle Auflagen hält, dann kann er also im Prinzip auch straffrei jetzt hier vom Tisch gehen.
Ja. Was waren das noch so für Fälle? Vielleicht kannst du nochmal so ein, zwei grob beschreiben, worum es noch ging.
Es ging um einen Mieter in einer Altstadtwohnung, der Mietrückstände hatte. Das heißt, da war auch der Vermieter als Zeuge geladen und der hat dann dem Gericht so ein bisschen was erzählt, wie das abgelaufen ist. Schon die Kaution, die ersten 4 Monatsmieten nicht gezahlt. Aber der hätte dann immer wieder so per WhatsApp gesagt, ja, ich habe gerade Schuldenprobleme, meinen Job verloren und ich zahle jetzt aber bald. Hätte dann auch so Anzahlungen geleistet. Auch die Eltern wohnten in dem Haus, zu denen hatte der Vermieter eigentlich immer einen guten Kontakt und eigentlich auch einen guten Eindruck. Deshalb hat er dann dem Sohn auch so um die 40 dann auch Glauben geschenkt und gesagt, okay, ich gebe dir nochmal eine zweite Chance und so weiter. Das endete dann aber tatsächlich nach 2,5 oder 3 Jahren so, dass insgesamt 4.000 Euro Mietrückstände aufgelaufen sind und irgendwann auch der Mieter dem Vermieter gegenüber gar nicht mehr Auskunft erteilt hat, sich nicht mehr gemeldet hat und so. Und dann ist das halt eskaliert, dann ist irgendwann der Vermieter in die Wohnung rein, die Tür stand auch irgendwie, war beschädigt oder so und dann wäre die Wohnung verwüstet gewesen und so. Also da gibt es dann so ein Stichwort, das nennt sich Mietnomade, weil dieser Mensch auch schon mal in einem anderen Fall, in einer anderen Stadt Mietrückstände angehäuft hat, da spricht man dann von einschlägiger Vorbestrafung, das heißt in demselben Tatdelikt oder in einem ähnlichen schon mal verurteilt. Der hatte insgesamt eine Latte von 19 Straffälligkeiten schon vorzuweisen. Aber auch da wieder die Prognose, der hat irgendwie mit einer neuen Frau ein Kind bekommen im vergangenen Jahr, hat einen festen Job. Und auch da hat der Richter am Ende gesagt, okay, die Prognose ist ganz positiv. All das, was er getan hat, geht so gar nicht. Und auch da geht es vor allem darum, dass er dem Vermieter den Schaden ersetzt, der entstanden ist. Ansonsten glaube ich auch mit einer kleinen Geldauflage verbunden. Hat der Richter aber dann am Ende in seiner Urteilsbegründung auch nochmal aufgeführt, was würde es jetzt bringen, wenn du jetzt ins Gefängnis gingest, würde all das zarte Pflänzchen von einem Baby, eine neue Freundin, eine neue Umgebung, lebt zusammen in einer anderen Stadt und so, all das würden wir ja dann einreißen, wenn wir dich jetzt in den Knast stecken würden. Deshalb keine Freiheitsstrafe, obwohl er unter Bewährung stand. Also da gibt es dann für so einen Richter irgendwie auch so eine Art Fingerspitzengefühl. Mhm. Das ist eigentlich immer sehr, sehr interessant.
Doch ganz gut, dass die so lange studieren müssen.
Ja, die Frage ist aber berechtigt. Unsere Justiz, ist die hart genug? finde ich, in dem Fall muss man auch sagen, kann sich jeder hier gefühlt alles erlauben und auch beim 18. Mal noch irgendwie sich rauswinden, wo man schon 18 Mal gesehen hat, bei unterschiedlichen Gerichtsverhandlungen, derjenige lernt vielleicht einfach nicht aus dem, was passiert. Aber dann, er hat eine Bewährungshelferin, hat der Richter erzählt, das ist auch alles Teil der Akte und die hat auch eine positive Prognose abgegeben. Da sind ja oft so Sozialarbeiter, die dann, mit denen man sich regelmäßig trifft, mit denen man schaut, wie sieht die Alltagsstruktur aus, können wir die Schulden abtragen. All das hängt ja oft miteinander zusammen. So, und dann gibt es eine Prognose und der muss ein Richter dann, wir hatten das Stichwort gerade schon, entweder im Glauben schenken oder er muss sagen, also an dieser Stelle reicht's, es hilft nichts mehr, jetzt muss eine Haftstrafe her, sonst kriegen wir das gar nicht mehr in den Griff. Auch das ist dann natürlich eine Option.
Tobi, vielen Dank für diesen Einblick in das Gericht, einmal durchs Schlüsselloch,
ja, total einmal spannend.
An der Sicherheitskontrolle vorbei, Presseausweis gezeigt und dann rein in die Gerichtssäle.
Genau, wir machen das nächste und übernächste Woche nicht, weil da gibt es, also da ist einmal Rosenmontag und nächste Woche hat er auch keine Termine. Ist eigentlich schade, aber ich würde einfach mal sagen, wenn ihr euch jetzt beim Hören auch irgendwie dafür interessiert, was da noch so passiert ist, wir haben noch einen Diebstahl beim Globus an so einer SB-Kasse, wo man selbst scannt. Da hat einer Waren im Wert von 60 Euro mitgenommen, aber nur 13, glaube ich, bezahlt und das ist ihm dann angeblich nicht aufgefallen. Oder ein Ladendetektiv im Kaufland, der was aufgedeckt hat. Das sind so Fälle, die da verhandelt wurden und ich würde sagen, das ist alles super spannend. Kann man sich alles mal angucken auf rohnachrichten.de. Das kennt ihr schon. Da müsstet ihr dann einmal ein Ehren-Plus-Abo abschließen.
Wenn man das jetzt abschließt, neu,
ja,
für einen Euro,
ja,
kann man es ja 6 Monate nutzen. Und dann kann man sogar unsere CKÜ-Streams noch sehen.
Oh, yes.
Die anstehen dann im Juni.
Genau, Kastrop also kocht über.
Guter, da sind guter wir Zeitpunkt, wenn man sich das angucken will, sowieso.
Ja, das ist einfach schon mal abschließen. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, Teve. Aber ein halbes Jahr lang lesen für einen Euro, ich finde, das sollte man jetzt echt mal machen.
Was kriegst du sonst noch für einen Euro, Tobi?
Ja, vor allem unterstützt ihr uns
eine halbe
bei
Kugel
unserer
Eis.
Podcast-Arbeit.
Oder 6 Monate Rohnachrichten Plus.
So, lieber Teve, ich muss jetzt mit dem Lars sprechen, es geht um Sport.
Ja, da habe ich nichts mit zu tun.
Ne? Nee. Guckst du nicht Curling bei Olympia?
Nee.
Warum nicht?
Ja, ist mir doch egal.
Skispringen?
Schottland gegen
Eishockey?
Estland im Curling.
Alles nicht?
Nein.
Okay, lieber selbst Sport machen.
Ne? Ja, genau.
Gut, also ab zum Sport.
Tschüss,
Teve. Jetzt haben wir den Sport und Lars ist im Studio und der hat sich ganz frisch, wir haben ja heute Donnerstag, ganz frisch vom Telefon verabschiedet, gerade von einem der bekanntesten Fußballer, naja, kann man so sagen, einem der besten Fußballer, der aktiv ist zurzeit, aus Kastrop-Rauxel.
Ja.
Erzähl. Jetzt gehen die Fragezeichen in den Köpfen los. Wer mag das sein? Wer kann der beste amtierende Fußballer sein?
Ich glaube, das ist nicht vermessen, das zu behaupten.
Lasse Isbruch.
Von den Jüngsten vielleicht, ja. aber ja, du sagst es schon, ich habe gerade auf den roten Hörer am Telefon gedrückt, aufgelegt, bin direkt zu dir ins Studio gerannt. Ich habe mich mit Gökhan Gül unterhalten, der aktuell in Saudi-Arabien in der ersten Liga spielt, in der Saudi Pro League für den Al-Okhdod Club oder Okhdod. Ich meine, Arabisch ist nicht so gut, das tut mir leid. Da aktuell ja als Profi unterwegs ist, Marktwert 1,5 Millionen laut Transfermarkt.
Ist das viel?
Das ist, ja, du weißt es doch selber, oder? Also das ist schon viel. Ich glaube, er sagte gerade am Telefon, Peak war mal 2 Millionen, war er mal wert. Spielt er jetzt eine halbe Saison schon. Kam aus der Türkei, von Kasim Pasha Istanbul, ist dorthin gewechselt. Ja, und hatte im Dezember ein absolutes Highlight-Spiel, wo ich mich gerade mit ihm dann drüber unterhalten habe.
Okay, Highlight-Spiel in Saudi-Arabien ist vorstellbar, seitdem das diese Operettenliga geworden ist, ne? Wo so ganz viel Geld bezahlt wird für ganz große Namen, die gerade nochmal richtig abkassieren wollen. Kann ich das so zusammenfassen?
Ja, jetzt unterstellst du denen, dass sie nur abkassieren wollen. Aber ja, du sagst schon, da ist durchaus ein bisschen mehr Geld im Spiel als in anderen Ligen vielleicht. Was natürlich dann so die großen Allstars lockt. Und da hat Gökhan Gül am 27. Dezember ins alleroberste Regal gegriffen. Also ich möchte jetzt nicht die Diskussion lostreten, wer größer ist, ob Messi oder Ronaldo. Aber er hat...
Spielen beide da, ne? Nee, oder
nein,
Messi
nein,
nicht mehr.
Oder Messi spielt in Amerika, in Nordamerika, ja, bei Miami. Aber
es ist Ronaldo.
Es ist Cristiano Ronaldo. Er hat am 27. Dezember gegen Al-Nassr gespielt. Da spielt seit einigen Jahren jetzt, glaube ich, schon Cristiano Ronaldo. Einer der, wenn nicht für manche und auch für Gökhan, wie er sagte, die größte Legende des Fußballs, die es je gab.
So, jetzt wollen wir erstmal wissen, wie ist es gelaufen, das Spiel?
Ja, sportlich war es nicht so gut. Der Al-Oqdod-Club von Gökhan hat mit 0-3 verloren. Zwei Tore hat auch besagter Cristiano Ronaldo ihnen eingeschenkt. Okay. Ein drittes wurde aberkannt. Das dritte Tor, Chronistenpflicht, João Felix, auch portugiesischer Nationalspieler, zumindest mal gewesen. Auch ein sehr großer Fußballer, ist mal für über 100 Millionen nach Barcelona gewechselt. Spielt jetzt auch dort. Und ja.
Was hat Gökhan Gül denn bei dem Spiel verbrochen, dass er nicht mal ein Tor geschossen hat oder dass sie nicht gewonnen haben?
Naja, Gökhan ist Innenverteidiger. Also das ist nicht so ganz so sein Job.
Tore verhindern aber dann.
Ja, die Tore selber zu erzielen. Hat als Innenverteidiger tatsächlich schon 3 Assists jetzt in dieser Saison gesammelt, was ganz gut ist. Tore verhindern ist sein Job. Ich habe mir gestern Abend kurz vorm Schlafengehen auf YouTube die Highlights angeguckt.
Okay.
Und kann sagen, in meiner bescheidenen Fußballexpertise, die ich hier aus der Kreisliga gesammelt habe, da konnte Gökhan wenig für. Also Ronaldo war bei allen Toren nicht so sein direkter Gegenspieler. Da waren eher andere, die im Stellungsspiel vielleicht ein bisschen gepennt haben oder so. Aber auf der anderen Seite, auch wenn er schon 40 oder 41 ist, ist Cristiano Ronaldo natürlich auf einem ganz anderen Level als vielleicht manche Mitspieler von Gökhan.
Gilt als einer der Trainingsweltmeister überhaupt, ne? Der an seinem Körper Tag und Nacht arbeitet, glaube ich. Ne?
Ja, ich glaube, wenn er Leuten erzählen würde, dass er 28 ist, würden sie es ihm glauben, wenn sie ihn nicht kennen. Das ist schon Wahnsinn, ja. Das ist das, was ihn auszeichnet, vielleicht im Vergleich zu Lionel Messi, der einfach
talentierter ist.
Von Gott gesegnet wurde mit seinen Füßen. Aber Cristiano Ronaldo dann eher so die Trainingsmaschine ist.
Mich würde interessieren, weiß nicht, was hat Gökhan denn gesagt? Schillert der Typ, der Cristiano Ronaldo, wenn er über den Platz läuft? Kann man mit ihm sprechen? Oder traut man sich nicht, ihn umzugrätschen? Oder wie lief das so ab? Also ist er immer noch der Weltstar und lässt das auch raushängen? Wie läuft es ab?
Ja, Gökhan sagte, während des Spiels war das jetzt nicht so, dass er ihn irgendwie anders gesehen hätte als andere Mitspieler, da war es für ihn einfach, oder Gegenspieler, das war dann für ihn ein Gegenspieler. Er hatte aber das Glück in einer Verletzungspause, er war ja sein direkter Gegenspieler, also standen sie oft in der Nähe, hat Cristiano Ronaldo ihn angesprochen und Smalltalk geführt, um irgendwie diese Verletzungspause zu überbrücken, meinte, jo, wo kommst du her, wie alt bist du, spielst du schon lange in Arabien, er kannte ihn vorher nicht, fairerweise. Ja, da haben die sich da so ein bisschen unterhalten und Gökhan hat die Gunst der Stunde ergriffen, weil man kann davon ausgehen, alle seine 10 weiteren Mitspieler haben sich wahrscheinlich auch vorher gedacht, ja, nach dem Spiel gehe ich mal zu Ronaldo und frage ihn nach seinem Trikot. Und Gökhan dachte sich, wenn er mich jetzt schon im Spiel anquatscht, da frage ich ihn doch einfach, ey, kann ich dein Trikot haben nach dem Spiel? Und da haben sie sich drauf geeinigt. Und Gökhan meinte, er ist dann jetzt nicht der Typ, der nach Abpfiff da direkt zu ihm hinrennt und sagt, hey, Trikot. Aber in der Katakombe hat sich Cristiano Ronaldo an ihn erinnert, hat ihn gesehen, hat gesagt, hier Gökhan, das ist mein Trikot, kannst du haben, lass uns ein Selfie machen. Mein Handy vibriert die ganze Zeit in der Tasche, ich glaube, das hat er mir jetzt gerade geschickt.
Ja, krass.
Das Selfie könnt ihr dann im Text sehen, ich pack's rein. Und sagte, super bodenständiger, überhaupt nicht abgehobener, kein arroganter Typ. Der hat ihn noch angequatscht, hat gefragt, wo kommst du her? Fairerweise hat er, glaube ich, gesagt, aus Deutschland und ich komme aus Castrop-Rauxel. Ich glaube, da wäre der Portugiese schon am Begriff drüber gestolpert, kann ich mir vorstellen. Aber die haben sich da nett unterhalten, sagte Gökhan. Und
was hat er mit dem Trikot vor?
Das ist aktuell, hat er in Arabien noch, aber er sagte, wenn er dann mal wieder zu Hause ist, irgendwann, das kriegt einen großen, tollen Platz im Wohnzimmer an der Wand.
Wie ist es als Fußballer in Saudi-Arabien? Habt ihr darüber gesprochen oder können wir den Gökhan mal einladen hier? Oder?
Sehr gern. Also wirklich, Gökhan ist da, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn er mal wieder in Castrop-Rauxel ist, er hat super Verbundenheit hier zur Stadt. Ich glaube, möchte hier irgendwann dann auch wieder leben, wenn seine Karriere dann Richtung Ende geht. Hat noch ein paar Jahre vor sich, ist jetzt Ende 20. Also
okay, also Lars verspricht, er hält den Kontakt und wir kriegen das irgendwann noch hin. Aber habt ihr darüber gesprochen, in der Wüste Fußball spielen? Oder ich meine, ist jetzt nicht alles Wüste, aber ist schon sehr heiß da. Und wie ist das da so?
Ja, es ist teilweise echt unterschiedlich. Also er sagte, bei seinem Club, bei den Heimspielen, sagt er auch in einem Text im November schon, so ein paar hundert Zuschauer da, sagte, da ist nicht so viel los.
Ist auch nicht die größte Adresse, der Club, wo
ja,
er spielt.
Ja, sie stecken auch aktuell im Abstiegskampf. Er ist optimistisch, dass sie es schaffen, klar.
Also so viel so wie bei Wacker sind auch bei ihm bei den Spielen.
Ja, schon ein paar mehr, okay. Aber ist jetzt nicht so groß. Jetzt aber, sagte er dann, gerade die Auswärtsspiele genießt er dann, wie so gegen Clubs wie gegen Al-Nassr oder in knapp 5 Stunden spielen sie gegen Al-Hilal, also den Tabellenführer mit unter anderem Karim Benzema und so. Da ist schon mehr los und das genießt er dann auch, diese vollen Stadien, die kennt er ja noch aus der Türkei vom letzten Jahr. Wenn du da gegen Galatasaray, gegen Beşiktaş, gegen Fener spielst, da ist die Hölle los. Und sagte, das kann man vergleichen, Türkei, Arabien, die Leute lieben den Fußball. Also die sind auf der Straße unterwegs, die lieben das, die leben dafür, die kicken auf der Straße. Das war das, was Emme gerade noch so berichtet hat. Ist jetzt nicht so ein europaspezifisches Ding, dass hier der Fußball so krass geliebt wird oder die Nummer 1 ist. Sagte, das ist in Türkei oder in Saudi-Arabien nicht anders.
Ich nehme jetzt mal an, er kann da auch ganz gut Geld verdienen. Warum hat er es eigentlich so hier jetzt nicht geschafft? Er war mal Junioren-Nationalspieler für die deutsche U17, wenn ich mich richtig erinnere. Zumindest hat er mal angeklopft und ist aber dann in Deutschland bei einem größeren Club nicht so richtig untergekommen.
Ja, er war lange eins der Top-Talente des VfL Bochum. Ich glaube, andere Stationen in Deutschland waren Wien, Wiesbaden und Fortuna Düsseldorf. Ich glaube, er für die Bundesliga hat es tatsächlich nie gereicht bisher. Bisher, weiß nicht, was noch kommt. Ja, gut, das müsstest du ihn dann selber fragen, wenn er hier ist.
Mach ich.
Woran er das ausmacht, dass das jetzt nicht geklappt hat. Vielleicht war es irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort. Das kann sein. Also das hört man ja immer wieder. Manchmal passt es einfach nicht. Vielleicht hatte er in der Türkei und wo er dann sich quasi nach oben gearbeitet hat und jetzt in Arabien so ein bisschen gerade seinen Peak erlebt. Vielleicht hat er da Trainer, die voll auf ihn bauen. Wenn man jetzt in diese Saison guckt, er hat eine Startelfquote von 100%. Er hat jedes Spiel von Anfang an gespielt. Das
als, so bad.
Als einziger im ganzen Kader dieser Mannschaft.
Okay.
Ist da auch sehr stolz drauf. Sagt auch, bitte, bitte, bitte bleibt er verletzungsfrei. So hofft da sehr, weil das jetzt gerade mal klappt. Ich kann mir vorstellen, dass ihn sowas vielleicht auch in Deutschland nochmal ausgebremst hat vor einigen Jahren. Und vielleicht sehen wir ihn ja auch irgendwann nochmal in Deutschland. Da war er dann tatsächlich Profi, als ich ihn das gefragt habe. Ich sagte, dein Vertrag läuft bis 2027. Kann man im Internet nachlesen und hat er auch nochmal bestätigt. Wie sieht's aus? Machst du noch ein Jahr? Und was hat er gesagt? Im Fußball kann alles passieren. Aber er konzentriert sich jetzt erstmal auf seine Aufgabe.
Ja, ja. Also ist ja auch professionell, ist auch richtig so.
Absolut.
Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn das klappt mit dem Date hier nächsten Sommer. Ist ja nicht mehr so lange hin. Also Gökhan, wenn du das hörst, komm einfach zu uns. Ist kuschelig warm hier, gibt auch einen Kaffee oder ein Wasser.
Ich glaube, warm ist bei ihm auch gerade.
Ach ja, stimmt. Die haben jetzt so wahrscheinlich 25 Grad oder 30. Insofern die Einladung steht. Und irgendwie sieht man ja an Gökhans Karriere, in Anführungsstrichen, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Er war als Kind hier ganz normal in den Vereinen hier in der Stadt unterwegs. Sein Vater ist ja auch engagiert hier im Club und man kann es schaffen, irgendwie doch noch mal irgendwann gegen die Weltstars wie Cristiano Ronaldo zu kicken.
Ja, vor allem kann man es schaffen, wenn es vielleicht nicht auf Anhieb funktioniert. Ne? Also gehören, wie gesagt, Ende 20 und erlebt jetzt gerade so ein bisschen seinen Höhepunkt.
Ja.
Ich glaube, wenn man ihn vielleicht damals gefragt hätte, wo er noch in der dritten Liga bei Wien Wiesbaden war, spielst du irgendwann gegen Cristiano Ronaldo, hätte er es wahrscheinlich selber nicht geglaubt.
Lars, vielen Dank für diese schöne kleine Geschichte und dann bis nächste Woche. Ciao.
Jo, ciao.
Eine bunte Folge war das, eine bunte Episode, eine auch relativ lange. Ich möchte euch trotzdem nochmal bitten, jetzt 5 Minuten lang genau zuzuhören. Denn ich habe mich in dieser Woche unterhalten mit 2 Menschen aus Castrop-Rauxel, die eine kleine Familie zusammen sind, mit 2 Kindern, 4 und 8 Jahre alt, sind der Sohn und die Tochter. Sie leben in Dorf Rauxel an der Luisenstraße, beziehungsweise sie lebten da. Denn die Wohnung, in der sie zu Hause waren, die ist nicht mehr ihr Zuhause. Zumindest fühlt es sich nicht mehr wie ihr Zuhause an. Samira und Ayub haben mit uns gesprochen, mit mir, und ich durfte das Gespräch aufzeichnen und einige ihrer, kernigsten Aussagen, möchte ich mal sagen, hier wiedergeben. Die ganze Geschichte über ihr Schicksal, das sie jetzt in diesen Tagen mit der Familie gemeinsam erleben, habe ich niedergeschrieben. Aber erstmal hören wir rein.
Ich meine, ich habe soweit jetzt erstmal alles wieder so auf Ursprungszustand gebracht. Ich meine, das war jetzt nicht das aller Riesenchaos, aber es reicht zu wissen, wenn ich hier reinkomme, dass hier jemand entlang gelaufen ist, den ich nicht hier drin haben wollte. Und dieses Gefühl loszuwerden, ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwann mal vergeht. Ich bin froh auf der einen Seite, dass es nicht unser Eigentum ist, wo wir nicht so schnell, sag ich mal, raus können. Aber tatsächlich in jeden Raum, den ich betrete, jede Schranktür, die ich öffne, wo ich weiß, die waren da dran, fühlt sich nicht mehr normal an. Also es ist immer im Hinterkopf, da war jemand, er war hier drin. Ich stelle mir das auch irgendwie vor, das ist wie so ein Schatten, der mich verfolgt. Da war jetzt jemand, der hat einfach, der hat sich hier einfach breit gemacht. Der hat alles angefasst, der hat sich an unseren Sachen vergriffen. Also eigentlich sollte ein Zuhause ein Ort der Sicherheit sein, ein Ort, wo man von Vertrauen, von Liebe, Geborgenheit. Und das ist es im Moment nicht.
Ich weiß nicht, ob ich das nennen darf, aber der Vermieter, jeder kennt den Vermieter hier, dass er sich nicht um seine Objekte kümmert. Das kann man alles ertragen, aber dass man...
Dass man beklaut wird, dass man...
Das ist eine Art Vergewaltigung. Dieses Gefühl... Einfach, wenn man da reinkommt und weiß, da war schon jemand, ein Fremder hier in meiner Wohnung, in meinem Schlafzimmer.
Die war natürlich total aufgelöst. Sie hat gesehen, dass ihre Schranktür offen stand und hat gesagt, Mama, ich will gar nicht mehr diese Sachen anziehen, die die angefasst haben. Und ich will auch gar nicht mehr in diese Wohnung rein. Also das waren so ihre ersten Worte in diesem ganzen Chaos, die sie gesagt hat. Und meine Mutter und meine Schwester kamen dann und haben sie mitgenommen. Ich habe dann auch erstmal ein paar wichtige Sachen, also Anziehsachen mitgenommen für die Kinder, damit sie versorgt sind und der Alltag für sie erstmal weitergehen kann. Aber sie, also unsere Tochter will hier erstmal gar nicht rein.
Schwierig, wir haben zwei Kinder, wir haben hier Vierzimmerwohnung und wir suchen auch Vierzimmerwohnung. Und weißt du, wie das denkt? Oder Größe halt, aber weißt du, wie Castrop, ne? Wie der Markt hier ist? Gar nichts. Also wirklich nur zwei, drei Zimmer und wenn du was findest, dann einfach unbezahlbar. Ne? 1,6, 1,8, 2000 Euro für eine Mietwohnung, das ist schon ein bisschen heftig.
Unsere Tochter geht ja in die Schule, sie hat hier ihre Freunde, sie hat hier ihre Vereine. Also wir sind schon fest verwurzelt in Castrop, meine Eltern sind hier. Genau. Ich kann mir nicht vorstellen, woanders, komplett woanders neu anzufangen. Also wir waren, haben schon mal die Erfahrung gemacht, aber es hat uns immer wieder nach Castrop verschlagen, zu der Familie. Und genau, ich möchte meiner Tochter nicht noch mehr zumuten, indem wir komplett die Stadt wechseln. Und diese Fahrerei, ich glaube, das macht man ein paar Monate und dann hat man keine Lust mehr. Ich kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen. Dieses Sicherheitsgefühl, es ist einfach weg. Also da ich frage mich, ich als Mutter muss meinen Kindern ja diese Sicherheit geben. Wie schaffe ich das? Also ich habe das Gefühl, ich lüge meine Tochter an, wenn ich mit ihr rede und ihr sage, die passiert nichts. Natürlich bin ich überzeugt davon, ne? Aber es ist schon hart. Wenn wir nur zu zweit gewesen wären, sähe das bestimmt anders aus. Dann denkt man sich, okay, keiner macht mich fertig. Ich bin jetzt stark und ich lebe jetzt mein Leben weiter. Aber ich kann nicht das machen, ich kann nicht stark sein und stark für meine Kinder sein, wenn ich hier bleibe. Deswegen möchte ich erstmal in Sicherheit mich zumindest fühlen, einfach nochmal von neu beginnen.
Liebe Samira, lieber Ayub, ich wünsche euch viel Kraft dabei, dieses Trauma bei eurer Tochter, aber auch bei euch als Familie zu bewältigen und einen guten Ausweg zu finden. Damit endet unser Podcast. Noch einmal mit dem Hinweis, bitte macht doch mal ein Abo bei uns auf unserer Website rn.de. Ruhrnachrichten.de oder ladet euch die App runter. Das gibt es im App Store oder im Play Store unter den drei Zeichen RN Plus, ganz leicht zu finden. Wir würden uns total freuen, denn letztlich finanzieren wir diesen Podcast darüber, dass wir bei RN Plus Abonnenten wie euch haben. Unsere Community wächst und wir würden uns freuen, wenn ihr auch Teil dieser wachsenden Community werdet. Wir lösen dann auch das Versprechen euch gegenüber ein, dass ihr zu den am besten informierten Castrop-Rauxelon gehört. Das ist doch mal ein Wort. Also probiert es aus. Wir versuchen, dieses Versprechen wahrzumachen. Wir, das sind mein Team, unser Team und ich, Tobias Weckenbrock. Und ich verabschiede mich jetzt bis zur nächsten Woche hier am Mikrofon mit einem freundlichen Gruß. Und der heißt bei uns immer so: Glück auf.
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.